Und Jesus, in dieser Haltung wollen wir jetzt vor dir sein. Und die Anbetung geht ja weiter. Jesus, wir wollen uns beugen vor dir und sagen, du bist unser König. Danke dir dafür. Amen. Das ist die Hauptbotschaft vom Psalm, wo wir heute drin einsteigen. Wir sind ja so in einer Serie über das Gebet. Was das Anliegen ist, unser Anliegen ist, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Geht es dir auch so, dass das, glaube ich, eines von den Hauptausforderungen von unserer Zeit ist? So innerlich zur Ruhe zu kommen, dass wir die Impulse vom Heiligen Geist wahrnehmen können. Dass wir sie hören können. Und es geht weniger, glaube ich, um eine Entscheidung, jetzt will ich zur Ruhe kommen, das kann man nämlich nicht. Sondern es geht um ein Üben. Wir brauchen ganz neu Training. So wie wir auch nicht können sagen, morgen mache ich jeden Tag 10 Klimmzüge. Da fährt man vielleicht mit einem an und nach einer Zeit kann man zwei. So ein Training brauchen wir. Und wegen dem meine ich eigentlich nicht, lasst uns länger beten. Um die Länge geht es gar nicht. Sondern es geht um das, was der Pascal schon ganz am Anfang gesagt hat, um die Herzensgemeinschaft mit unserem Gott. Das in den Blick zu nehmen, was wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Die geistliche Realität um uns herum ist. Und wegen dem bewegen wir uns in den Psalmen, wie Psalmen Gebet sind. Und wenn du angefangen hast, das umzusetzen, hast du vielleicht gemerkt, oh, mit fremden Gebet zu beten, das ist gar nicht so einfach. Da werden Sachen ausgedrückt, die ich so nie sagen würde. Und das ist so. Jedes fremde Gebet ist uns zuerst mal fremd. Logisch. Aber ich glaube, es gibt einen guten Grund, mit diesen Gebeten zu beten. Merkst du auch bei dir, dass man immer so ein bisschen die gleichen Floskeln hat? Und dass man auch immer, so geht es mir zumindest, sich immer in den gleichen Themen bewegt. Ich merke ganz stark im Hier und Jetzt. Für den heutigen Tag, für das, was kommt, für die Kinder, für die Gemeinde. Und das ist ja alles gut und recht. Aber wenn wir in die fremden Gebete hineingehen, eben gerade in die Psalmen, merken wir, da gibt es ein Gebet, die spielen gar nicht im Hier und Jetzt. Die haben die Vergangenheit zum Thema. Was Gott alles Grosses da hat. Seine Treue, die nicht aufhört. Seine Verheißungen, die erfüllt sind. Und wenn wir das beten, dann passiert etwas in uns. Unser Glaube wird gestärkt. Hast du dich auch schon gefragt, warum eigentlich braucht es so wenig? Und ich komme jetzt zu zweifeln. Ich stehe an, ich stehe vor einem Mauer. Ja, wir müssen diese Gebete aufnehmen. Das stärkt unseren Glauben. Und es gibt noch andere Kategorien, in Anführungszeichen von Gebet, die spielen nicht in der Vergangenheit, die spielen in der Zukunft. Die sprechen aus, was noch kommt. Die thematisieren, was uns verheißen ist und noch nicht eingetroffen. Und was denkst du, was passiert in uns? Was macht es mit unserem Glauben, wenn wir im Gebet aussprechen, was noch kommt? Auch das stärkt unseren Glauben. Ja, lass dich herausfordern, mit Psalmen zu beten, auch wenn wir zuerst ein bisschen Zugang suchen müssen. Und wir möchten miteinander den heutigen Psalm lesen. Psalm, oh, das ist falsch Knopf. So, jetzt. Psalm 93. Und wir wollen nachher ein bisschen über den Psalm nachdenken, dass Impulse da sind, die wir im Laufe der nächsten Woche in unseren Gebetszeiten eben, wenn wir den Psalm wieder lesen und dann eben nicht lesen, sondern eigentlich beten, dass da etwas da ist. Lasst uns miteinander lesen. Der Herr ist König. Er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet und mit Stärke umgürtet. Die Erde ist fest gegründet, nichts kann sie erschüttern. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an. Herr, die mächtigen Meere toben, die mächtigen Ozeane donnern und brausen, die mächtigen Wogen schlagen ans Ufer. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Dein Wort ist sehr zuverlässig, Herr. Dein Haus ist ein heiliges Haus für alle Zeit. Ich habe jetzt beim Lesen gemerkt, das ist ein Psalm, der in die Zukunft schaut. Ein prophetischer Psalm. Und der enorme prophetische Power, der hier drinnen ist, merken wir eigentlich erst, wenn wir uns vergegenwärtigen, an welchem Punkt in der Geschichte von Israel der Psalm entstanden ist. Es hat ja eine Zeit gegeben, unter dem David, unter dem Salomo, da sind die Könige von Israel durchaus ein gewisser Machtfaktor gewesen in ihrer Region. Aber bereits unter dem Sohn von Salomo ist das Reich zerbrochen. Und es ist eigentlich ständig runtergegangen. Nach 200 Jahren die 10 Stämme des Nordreich aufgehört existieren. Und 150 Jahre später, in immer kürzeren Abständen, haben auch in Juda Könige gewechselt und das Reich ist immer kleiner geworden, bis von Babylon eingenommen worden ist und nicht mehr existiert hat. Und wo die Juden dann nach dieser Gefangenschaft dürfen zurückkommen in ihr Land, um den Tempel wieder aufzubauen, haben sie sich als Teil von einer unbedeutenden Provinz in einem gigantisch grossen Reich. Das hat von Ägypten bis nach Teilen von Indien hat das gereicht. Wiedergefunden. Und der Psalmbeter, das beeindruckt mich hier ungemein, hat den prophetischen Blick. Auch wenn von dieser Königsherrschaft aber auch gar nichts sichtbar ist im Moment, preist er den Tag, wo der Herr seinen Thron bestiegt. In einer Zeit, wo der persische König eine Machtfülle hatte, die es wahrscheinlich auf der Weltgeschichte bis dann noch gar nie gegeben hat, verkündet er unbeirrt, finde ich ziemlich cool, die Königsherrschaft von unserem Gott. Sein Tag wird kommen. Denn wörtlich übersetzt ist das, muss man es irgendwie so noch die Nuance reinbringen, der Herr ist jetzt König, jetzt tritt er auf, jetzt richtet er sein Reich auf. Der Herr ist König, er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet, mit Stärke gegürtet. Die Erde ist fest gegründet, nichts kann sie erschüttern. Und wahrscheinlich können wir uns vorstellen, dass damals jeder neue König, bei jeder Krönungsfeier ähnliche Lieder gesungen worden sind. Und uns fehlt ein bisschen der Vergleich, weil wir das noch nie miterlebt haben. Wir müssen uns ein bisschen reindenken und wir werden eins merken. Ja, ähnliche Lieder, aber nicht gleich. Der Herr ist gekleidet in Herrlichkeit. Wir lesen beim Josef, als er befördert wird, direkt aus dem Gefängnis zum Vizekönig, dass er kostbare Gewänder bekommen hat, eine goldige Kette und der Siegelring vom König. Und wenn wir in die Zeit springen, wo wahrscheinlich der Psalm entstanden ist, das Perserreich, dort war ja die Königin Esther gewesen. Und nach dieser ganzen Aufregung ist ihr Onkel dann auch Vizekönig geworden. Und dort lesen wir, er wurde eingekleidet mit einem Gewand aus königlichem Blau-Weiß, mit einem Mantel aus besonderem Stoff und ihrer besonderen Farbe, ihrer Königsfarbe, Purpur. Also die Kleider haben etwas ausgedrückt. Und wegen dem sollte man vielleicht bis heute Kleider machen, Leute. Der König, von dem hier die Rede ist, er ist nicht in Purpur gekleidet. Er hat nicht eine Krone. Er hat kein Zepter in der Hand. Er steht hier schlicht und einfach gekleidet mit Herrlichkeit. Und am Gurt kein Schwert, sondern er hat die Stärke. Und er tritt auf und nimmt die Erde in Besitz. Vielleicht erinnern wir uns an David, als er König geworden ist. Da ist er erst von seinem Stamm König geworden und dann hat er 7 Jahre gebraucht, um die anderen zu überzeugen und zu bekämpfen und was auch immer, bis er über ganz Israel fang mal König geworden ist. So war es immer gewesen. Bei jedem Königswechsel ist die Frage, wer bleibt loyal, wer fällt weg. Und man musste erst seine Herrschaft wieder neu müssen begründen. Aber hier steht, unser Herr ist König. Und sein Thron ist gegründet über die ganze Erde. Und nichts kann sein Reich erschüttern. Danke Iris für dein Zeugnis. Das Thema heute ist genau das Vertrauen. Das Vertrauen in unseren Gott. Und ich möchte uns aufrufen, vertraue ihm, weil seine Herrschaft ist aufgerichtet. Oder wird aufgerichtet. Und da können wir jetzt sagen, aber von dem ist ja nichts gesehen. In unserer Gesellschaft werden Weichen gestellt, die in eine ganz andere Richtung gehen. Man hat doch das Gefühl, es hat der mehr Erfolg, der sich selber hilft. Der, der sich nicht ausbremsen lässt von einer Moral, die heute nicht mehr zu zählen scheint. Die Teenies, die ich frage, ja, es wäre schon einfacher mit abschreiben. Warum darf ich denn nie auch mal schwänzen und einfach irgendetwas erzählen, wie es die anderen auch machen? Was bringt es, auf einen König zu warten, von dem noch nichts gesehen ist? Ja, für uns ist das Gebet, der Herr ist König, ein Gebet vom Glauben. Wir sehen es so noch nicht. Es ist prophetisch. Es haltet hoch, was erst kommt. Und ich glaube, wegen dem ist es so wichtig, dass wir genau solche Gebete beten und aussprechen, was kommen wird. Als Ausdruck von unserem Vertrauen. Und indem wir das machen, wird da etwas in uns innen gestärkt. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen genauer einordnen, ist denn nicht Jesus der König, von dem hier die Rede ist? Mal natürlich. Er, unser Jesus, ist gekleidet gewesen mit Herrlichkeit und Stärke. Anders als erwartet, nicht äußerlich. Und doch haben es die Leute gespürt, dass er eine Vollmacht hat. Dass seine Wunder und seine Zeichen und erst recht seine Auferstehung, wo er den Tod besiegt hat, ein Zeugnis sein, dass er stark ist. Aber gleich, wo der Pilatus ihn gefragt hat, hat er gesagt, ich bin schon ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er ist nicht mit dem Schwert gekommen. Sondern er ist eingezogen, reitend auf einem Esel, ein Zeichen vom Frieden und überhaupt nicht vom Kampf. Wegen dem sind ja die Jünger so nicht rausgekommen, als Jesus vor ihren Augen aufgefahren ist und sie einfach in den Himmel aufgestarrt haben, hat es gerattert in ihrem Kopf, weil sie nicht rausgekommen. Wo geht jetzt der König hin, statt sein Reich aufzurichten? Und erst nachher haben sie verstanden, aha, Jesus kommt 2-mal. Er kommt das erste Mal, um sein Reich zu begründen. Und es ist unsichtbar, mit unter uns. Und wenn du ein Gotteskind bist, bist du in diesem Reich. Aber ein Teil von dem, was in diesem Psalm beschrieben ist, das steht noch aus. Das ist das, was wir im Glauben aussprechen, in die Zukunft hinein. Ja, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, durch Umkehr, durch das Annehmen von seiner Vergebung, durch das Erleben von einer Wiedergeburt, dann bist du ein Gotteskind. Und du kannst den Psalm auf eine ganz andere Art beten, als der Psalmdichter das damals gemacht hat. Er hat ganz vor die Zukunft geredet. Für uns ist es nur noch halb in der Zukunft, um es mal so auszudrücken. Ich kann sagen, du bist mein König. In meinem Leben darf ich schon erleben, wie du mich leitest, wie du mich führst, wie wenn ich darf Gemeinschaft haben mit dir, wie Reden, Ermutigung, Trost in mein Leben hineinbricht. Wie sporadisch sogar durch ein Wunder oder durch eine Prophetie die, sagen wir mal, die künftige Herrlichkeit sich sichtbar macht. Und ich würde es mal so sagen, wenn wir doch den ersten Teil von dieser Realität schon erleben dürfen, wollen wir doch auch an der zweiten festheben. Der Herr kommt. Und wenn wir jetzt also weiterlesen, ist das wie doppelt. In unserem Leben ist es schon und in unserer Welt, in unserer Gesellschaft kommt es noch. Vers 2. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten. Und du selbst bist von Anbeginn an. Das ist ja ein bisschen speziell. Wenn wir einerseits sagen, du bist jetzt König geworden und gleichzeitig, dein Thron besteht eigentlich seit allen Zeiten. Es ist ganz einfach. Gott ist der Herr. Ob man das sieht oder ob man es nicht sieht. Ob er seine Herrschaft durchsetzt oder ob er noch zuwartet. Er ist der Herr. Er ist der Herr, auch wenn das Böse zur Zeit in dieser Welt sehr viel Raum hat. So viel Raum, dass die Bibel ja sagt, der Teufel ist der Gott von dieser Welt. Er ist der Herrscher von dieser Welt. Aber über dem steht zum Glück unser König. Seit Anbeginn steht der Thron, seit ewiger Zeit. Vielleicht hat der Psalmbeter das miterlebt, wie das babylonische Reich in sich zusammengestürzt ist und eben das Perserreich aufgestiegen ist. In der kürzesten Zeit. Hat man fast nicht verstehen, was da gelaufen ist, wie in sich selber zusammengebrochen. Und der Psalmist hat vielleicht sich die Gedanken gemacht. Herrscher kommen und gehen oder werden gegangen, je nachdem. Das ist das Prinzip auf dieser Welt. Aber unser Gott ist seit jeher. Sein Thron besteht seit ewigen Zeiten. Wegen dem dürfen wir ihm vertrauen. Seine Herrschaft bestand hat. Seine Herrschaft hat Bestand. Und das kommt ja nachher mit dem kraftvollen Bild vom Meer, wo die Wellen ans Ufer schlagen. Wir waren letztes Jahr in der Ferien in Korsika. Und es ist immer schwierig im Nachhinein zu sagen, wie hoch die Wellen waren. Aber ich habe das Gefühl, über 2 Meter. Ich werde nie ins Wasser. Da hat man gar nicht überlebt. Und da hat es die Felsen am Ufer, die seht es da oben, und die Wellen sind gekommen und sind angebrochen. Und es hat fast bis zu uns gespritzt. Aber wir haben von dem nicht Angst gehabt, weil wir gewusst haben, ja, die Spritzen macht uns höchstens nass. Aber es ist überhaupt nicht gefährlich. Und eigentlich ist genau das Bild, das die Herrschaft von unserem König beschreibt. Sie ist angefochten. Sie ist angefochten durch das Böse in dieser Welt. Und die Wellen rollen an. Und sie rollen an. Und manchmal fühle ich mich auch so. Und dir geht es vielleicht ähnlich, wenn ich auf unsere Gesellschaft schaue und denke, wo landen wir? Was kommt auf uns zu? Die vielen unlösbaren Probleme. Und vielleicht nicht nur in der Welt, irgendwie weit weg, sondern vielleicht empfindest du ähnlich in deinem Leben. Wellen, die anbrechen. In deinem eigenen Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld. So viel Unrecht, so viel Macht vom Stärkeren, so viel Egoismus, so viel Hilflosigkeit. Und dort innen dürfen aussprechen. Doch mächtiger als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Ist das nicht wunderbar? Die Jünger haben ja mal so ein Erlebnis gemacht mit Jesus. Als sie in diesem Boot waren, wo der Sturm kam, ist Jesus den ganzen Tag geheilt und gelehrt. Er war so müde. Ins Boot abgelegen, eingeschlafen und weg. Und der Sturm wird so heftig, dass die Jünger das Gefühl haben, wir sinken. Und irgendwann wecken sie Jesus. Jesus ist dir egal, wenn wir untergehen. Und Jesus sagt, warum habt ihr so Angst? Habt ihr kein Glauben? Und da steht ganz interessant, Markus 4, 41. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und ich stelle mir vor, dass sie genau an diesen Psalm gedacht haben. Dass sie den Psalm 93 vor Augen hatten, wie die Wellen kommen und der König über dem steht. Und sie haben in diesem Moment verstanden, wer Jesus ist. Oder ein weiteres Putzleteil, ich muss es so sagen, ein weiteres Putzleteil ihrem Verständnis, der Jesus, er ist mehr als ein Lehrer, er ist mehr als ein Prophet. Der Jesus ist der Herr. Mächtiger als die Wellen ist der Herr in der Höhe. Lass uns ein, kommenden Wochen den Psalm immer wieder zu beten. Und wir werden erleben, wie wohltuend das ist. Es verankert uns in dieser doppelten Botschaft, die der Psalm hat. In Bezug auf die Zukunft mag die Gesellschaft in eine Richtung gehen, weiss nicht was. Mögen die, die über das Evangelium lachen, noch so mächtig erscheinen, unseren Gott verspotten, unseren Gott ignorieren. Mächtiger als alle Feinde und Gegner ist der Herr in der Höhe. Fürchte nicht. Sorge dich nicht. Unser Herr ist König. Und in den Herausforderungen, in den Anfindungen, im persönlichen Leid, dem, was wir durchmachen, die Wellen, die unser Leben schlagen, wo wir das Gefühl haben, da wird jetzt mein Fundament richtig durchgeschüttelt. Auch da ist ein Trost. Dass wir dürfen wissen, das Reich ist ja schon angebrochen. Es ist zwar erst im Glauben erkennbar, aber im Glauben ist es eine Realität. Es ist aufgerichtet und durchgesetzt. Jesus sagt, fürchte nicht, ich bin bei dir alle Tage von dieser Welt. So wie wir dort in der Ferien auf diesem Felsen stehen. Und ich kann dir sagen, auch wenn die Wellen doppelt oder dreimal so hoch wären, wir wären ein bisschen nässer geworden, das ist schon klar. Aber der Fels hat es nicht bewegt. Und es hat ihn nicht weggespült und schon gar nicht zerschmettert. So ist unser Gott. Und ich lade uns ein, das Bild vor Augen zu haben. Ich denke, jeder ist schon mal an einem Meer gestanden, wo die Wellen so richtig gekommen sind. Nimm das Bild vor deinen inneren Augen und sprich aus. Benenn die Wellen, die Umstände, die Zweifel, die Bereiche in deinem Leben, wo du schwach bist und immer wieder falsch. Menschen, die dich angreifen, Krankheit, was auch immer. Benenn es und sag, mächtiger als die Wellen am Ufer ist der Herr. Stell dich auf den Felsen. Ich möchte all denen sagen, die sich nicht auf dem Felsen sehen, die diesen sicheren Grund nicht haben, ich möchte dir sagen, Jesus steckt dir die Hand hin. Jesus möchte dir aufhelfen. Er möchte dir dein Fundament sein. Und das Einzige, was du tun musst, ist sagen, Jesus, hilf mir. Er führt dich zum Kreuz. Und dort beim Kreuz ist Vergebung, weil dort Jesus gestorben ist für unsere Sünde. Und wenn wir loslassen, was uns trennt von unserem Gott im Himmel, dann erleben wir, wie die Beziehung wiederhergestellt wird. Und eigentlich passiert genau das, was wir auf dem Bild sehen. Wir werden auf den Fels gesetzt. Vertraue ihm. Seine Herrschaft hat Bestand. Und jetzt kommt noch ein Abschluss von diesem Vers, von diesem Psalm. Und ich finde den letzten Vers wirklich ganz interessant. Da wird der künftige König beschrieben. seine Herrschaft preisen. Aber der Psalm ist noch nicht fertig. Sondern der Dichter schließt mit einem letzten Vers, wo das ehrfürchtige Aufblicken zu dem König den Beter wie noch einen Schritt weiterführt. Nämlich zur Hingabe. Zur vertrauensvollen Hingabe. Dein Wort ist sehr zuverlässig. Herr, dein Haus ist ein heiliges Haus für alle Zeiten. Das Aufblicken zu dem König, seine Macht, seine Herrschaft, die nicht erschüttert werden kann, führt den Beter an einen Ort, wo er sich Jesus, so würden wir sagen, hingibt. Dein Wort ist sehr zuverlässig. Ja, eigentlich lässt sich der Mensch ja nicht gerne sagen, was er zu tun hat. Ist es bei dir anders? Wahrscheinlich nicht. Ich will mich selber entscheiden und vor allem weiss ich am besten, was gut für mich ist. So denken wir. Das ist eigentlich auch die Strategie vom Teufel seit ganz am Anfang. Das ist ja der Zweifel, den er gebracht hat, dem Gespräch mit der Eva, warum vertraust du? Warum vertraust du auf das, was Gott euch gesagt hat? Du verpasst doch die Hälfte. Und er sagt, der Zweifel, pass auf, dass du nicht zu kurz kommst. Pass auf, dass du nichts verpasst. Es ist dein Leben. Lass es nicht nehmen. Ich habe das Gefühl, das ist aktueller denn je. Das ist das, was wir den ganzen Tag um uns herum hören. Und eigentlich müssten wir es gar nicht hören, weil das ist schon in uns drin. Spüren wir, was hier passiert. Wer die Herrlichkeit von dem König vor Augen hat. Wer um seine Stärke, um seine Erfahrung seit Anbeginn, um seine Überlegenheit weiss. Weißt du was? Dem fällt es leicht, sich dem König anzuvertrauen. Dem fällt es leicht. Wir haben bei uns in der Leidenschaft schon darüber geredet. Es ist offensichtlich, dass gerade wieder so eine Welle, einmal mehr, auf uns zurollt, wo das Vertrauen in die Bibel als irrtumsfreies, ewig gültiges Wort möchte schüttern. Es wäre, und das sage jetzt nicht ich, das sagen die Vertreter von dieser Irrlehre im neuen Kleid, würde ich mal sagen. Die sagen, es ist doch fundamentalistisch. Und es fehlt jedes kritische Denken, wenn man die Bibel einfach so nimmt. Als unfehlbare Gottes Autorität über unser Leben hineinredet. Ist doch unwissenschaftlich, am Schöpfungsbericht festzuhalten. Wer will ernsthaft vertreten, dass sexuelle Beziehungen exklusiv in den Rahmen von Gott geschlossenen Bund zwischen Mann und Frau hineingehört? Und dann kommt die ganze Diskussion um Homosexualität und so weiter. Wer das tut? Hör mal, was sie sagen. Sag nicht ich, das sagen sie. Die haben entweder keine Ahnung, wie die Bibel selber verstanden werden will. Das ist das eine Argument. Und das andere finde ich fast noch ein bisschen fieser. Ich habe immer wieder gelesen, der betreibt Denkverweigerung aus Angst, was beim Denken rauskommen könnte. So ein Blödsinn. Aber so tönt es in diesen Podcasts und Blogs. Und ich denke, aha, ich werde immer ziemlich misstrauisch, wenn jemand sagt, alle Christen in den letzten 2000 Jahren haben die Bibel nicht verstanden. Jetzt wissen wir wie. Lass uns da, wenn wir das spüren, die Haltung, die uns entgegenkommt, lass uns da Schritt zurück machen und ganz nüchtern auf die Argumente schauen. Wir können jetzt auf Sachebene viel sagen. Natürlich gibt es gute Gründe für einen Schöpfungsbericht, für die biblische Sexualethik sowieso. Ich möchte das mal mit Klartext oben aufrollen. Aber vielleicht haben wir gespürt, was der eigentliche Punkt ist von dieser Kritik. Es ist gar nicht eine Sachkritik, sondern letztlich ist es etwas ganz anderes. Die Frage ist, wem vertraue ich mehr? Meinem eigenen Urteil, meinem Denkurteil, meiner Sicht, wenn ich die Welt sehe und was ich als gut und schlecht empfinde? Oder gestehe ich mir ein, dass mir der Überblick fehlt? Dass mir die Erfahrung fehlt? Dass ich mich besser dem König anvertraue, der hier beschrieben ist? Der Psalmist bezeugt dein Wort und wörtlich deine Erlass, deine königlichen Erlass, deine Ordnungen, deine Gebote oder Vorgaben. Sie sind sehr zuverlässig. Wer die Herrlichkeit von dem König vor Augen hat, dem fällt es leicht, sich ihm anzuvertrauen. Und die Hingabe ist nicht nur, ich glaube dir, sondern sie geht einen Schritt weiter und sagt, ich folge dir. Dein Haus, Herr, ist ein heiliges Haus für alle Zeiten. Wir finden, wie der Beter gepackt wird vor einer Leidenschaft für die Sache von Gott. Es ist Wunsch und Bitt gleichzeitig, ein echtes Anliegen. Möge dein Haus, dein Tempo, ein heiliges Haus sein. Und wir haben kein Tempo mehr. Mal, wir alle sind der Tempo vom Heiligen Geist. Und wenn wir beten, möge dein Haus ein heiliges Haus sein, dann beten wir eigentlich über unser Leben, über unseren Alltag. Das, was mehr ausmacht in meinem Alltag, soll auf dich weisen. Es soll anders sein. Es soll von dir geprägt sein. Es soll von dir gefüllt sein. Und wegen dem brauchen wir das zuverlässige Wort, das uns anleitet und mir zeigt, was Gott gefällt. In seiner Gegenwart. Vielleicht spüren wir, dass man Sündig für Sündig das vor Kanzeln oben runter zusprechen kann. Das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist, dass das Vertrauen in uns selber wächst. Es hat etwas mit dir zu tun. Und mit mir natürlich auch. Aber nicht als Prediger, sondern mit mir als Gotteskind. Und ich möchte uns einladen, dass wir den Psalm noch einmal lesen. Das ist jetzt falsch ausgedrückt. Dass wir den Psalm noch einmal beten miteinander. Und dass wir ganz bewusst in seine Gegenwart reinstehen und sagen, Herr, dir möchte ich mich anvertrauen. Du sollst mein König sein. Ich möchte die Wellen, die hier auf mich zurollen, in all dem möchte ich wissen, ich stehe auf dem Felsen, der unerschütterlich ist. Und wir nehmen so einen Moment, wo wir damit rechnen, dass der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt, uns stärkt und uns Mut gibt. Können wir aufstehen miteinander und ich blättere noch einmal zurück und wir lesen noch einmal. Es ist ja nicht so einfach, miteinander zu lesen. Lasst uns das beten. Der Herr ist König. Er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet und mit Stärke umgürtet. Die Erde ist fest gegründet, nichts kann sie erschüttern. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an. Herr, die mächtigen Meere toben, die mächtigen Ozeane donnen und brausen, die mächtigen Wogen schlagen ans Ufer. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, Mächtiger als die Wellen am Ufer ist der Herr in der Höhe. Dein Wort ist sehr zuverlässig. Herr, dein Haus ist ein heiliges Haus für alle Zeiten. Ich lade dich ein, einen Moment zu nehmen, wo du echt vor Gott stehst und ihn preisest, ihn anbetest und auch dein Vertrauen einfach ausdrückst. Und dort, wo Wellen an dein Leben schlagen, bekennt der Sieg und die Macht Jesus über ihm. Und wenn du merkst, ich will gerne mit jemandem zusammenbeten, vielleicht ist jemand neben dir, wo du vertraust, und sonst haben wir hinten auf der linken Seite unser Gebetsteam, das sich schon bereit macht, dann kannst du dort vorbei und jemand betet für dich. Und vielleicht könnt ihr spielen und mitbeten. Komm rein in die Gegenwart. In seine Gegenwart. Jesus, wir wollen dir vertrauen. Du bist unser König. Weil prophetisch aussprechen, es kommt der Tag, wo du auf die Welt auftrittst, als König gekleidet in Herrlichkeit und Stärke. Und jeder wird sich von dir beugen, so wie wir es gesungen haben heute Morgen. Danke dir. Danke dir, Jesus, dass der Tag kommt. Jesus, bis der Tag da ist, dürfen wir schon zu deinem Reich gehören. Du darfst schon mein König sein. Du sollst unser König sein. Du sollst der König über dieser Gemeinde sein, Jesus. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen sagen, dein Wort ist sehr zuverlässig. Wir wollen es daran halten. Wir wollen es mit Ehrfurcht dir nähern. Ist doch gleich, wenn ich nicht alles verstehe. Dein Wort ist sehr zuverlässig. Und Jesus, dein Haus soll ein heiliges Haus sein. Mein Leben soll ein heiliges Haus sein. Unsere Gemeinde soll ein heiliges Haus sein. Jesus, wir ehren dich. Halleluja. Oh Jesus, wir ehren dich. Und wir beten miteinander für Menschen unter uns. Vielleicht wissen wir es gerade, die Wellen in ihr Leben hineinschlagen. Danke, Jesus, dass du über dem stehst. Halleluja. Komm dir mit deiner Hilfe. Komm dir heute Morgen einfach mit Mut, neuer Erfrischung, neuer Zuversicht, Jesus. Neuer Kühnheit durch den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Lass es als Proklamation, das Singen, das Lied, mein Jesus, mein Retter. Es ist keiner so wie du. Halleluja. Mein Jesus.